durch Lieder so in die Gegenwart Gottes geführt worden ist und sich einfach gefreut hat an dem, was Gott für uns tut, an dem, wie er ist. Aber ich denke, uns ist das immer wieder auch schon bewusst geworden. Wir brauchen das auch manchmal, dass wir diesen Weg zu Gott hin auch gehen. Und manchmal in unserem Leben, bevor wir dort ankommen, in der Gegenwart Gottes und in der Freude bei ihm, ist es doch so, dass vielleicht solche Fragen in uns aufkommen. Ist Gott denn noch in unserer Mitte? Ist er denn noch da? Fragen angesichts von ungelösten Problemen, die sich in unserem Leben vielleicht ergeben haben, Sorgen, Krankheit, was auch immer. Unser Weg hier in diese Räumlichkeiten, ich weiß noch, wie wir hier eingezogen sind, mit großen Erwartungen, mit großen Vorstellungen, Vorstellungen, die wir eigentlich ja auch jetzt noch haben, dass da mal ein Anbau hier hinten auf der Wiese stehen soll und die Realität, die dann manchmal dem entgegensteht und dass man einfach sagen muss, naja, das Geld ist nicht da, im Augenblick zumindest. Und die Zeit, bis das Geld da ist, so nach unseren Sparplänen, sind vielleicht deutlich länger, als wir uns das erdacht oder erträumt haben. Was soll das, Gott? Ist Gott denn noch in unserer Mitte? Ich stelle diese Frage so provokativ und direkt, weil sie in dem Bibeltext, den ich jetzt lesen möchte, genau so formuliert ist. Ich möchte eigentlich zwei Dinge lesen, die uns sicher recht vertraut sind von den Geschichten. Das erste einfach nur, um den Zusammenhang herzustellen, um zu zeigen, dass das kein Einzelfall war. Und die zweite Geschichte, auf die möchte ich mich dann in der Predigt etwas mehr beziehen, aus dem zweiten Mose, einmal Kapitel 16, ein paar Verse, und dann aus dem Kapitel 17. Das ist ein etwas längerer Abschnitt, aber ich lese ihn trotzdem vor. Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am 15. Tag im zweiten Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten: Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Der Herr sagte zu Mose: Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Am sechsten Tag sollen sie so viel sammeln, wie sie finden. Wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Mose und Aaron sagten nun zu allen Israeliten: Heute Abend werdet ihr erkennen, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Er hat euer Murren gehört, denn ihn habt ihr angeklagt, nicht uns. Wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Er wird euch am Abend Fleisch geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt. Gegen ihn habt ihr Klage geführt, nicht gegen uns. Wer sind wir denn schon? Das Brot vom Himmel. Und die zweite Begebenheit im Kapitel 17 jetzt. Und da heißt es: Auf Befehl des Herrn zog die ganze Gemeinde Israel von der Wüste Sin aus weiter, von einem Lagerplatz zum anderen. Einmal schlugen sie ihr Lager bei Rephidim auf. Dort gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte: Warum macht ihr mir Vorwürfe? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Leute von Israel hatten großen Durst. Deshalb murrten sie gegen Mose und sagten: Wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Nur damit wir hier verdursten, samt unseren Kindern und dem Vieh? Da schrie Mose zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr antwortete ihm: Rufe ein paar von den Ältesten Israels zu dir und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stock in die Hand, mit dem du ins Nilwasser geschlagen hast. Dort drüben auf dem Felsen am Berg Horeb werde ich dich erwarten. Schlag an den Felsen, dann wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Ältesten Israels tat Mose, was der Herr ihm gesagt hatte. Der Ort wurde Massa und Meriba, Ort der Probe und Anklage genannt, weil dort die Israeliten Mose angeklagt und den Herrn auf die Probe gestellt hatten. Denn sie hatten gefragt, ist der Herr mitten unter uns oder nicht? Ja, soweit diese beiden Begebenheiten in der Wüste nach der Befreiung aus Ägypten. Geschichten, die ja schon im Kindergottesdienst erzählt werden. Geschichten, die auf der einen Seite ja von dem, was da geschieht, sicherlich ja fremd und merkwürdig sind, erstaunlich sind. Aber auf der anderen Seite sind das ja Geschichten, wenn man so in der Gemeinde lebt, die man von klein auf kennt, Geschichten, in denen man eigentlich lebt und die einem vertraut sind. Geschichten, in denen man zu Hause ist und sich vielleicht auch wohlfühlt und wo etwas so von, ja, von Gottes Größe uns deutlich wird. Immer wenn es um solche wunderbaren Dinge geht, wie in solchen Begebenheiten, wo so etwas Außergewöhnliches geschieht, dann stellt sich auch immer wieder die Frage und wird diskutiert, naja, wie müssen wir die Geschichte verstehen, was ist da passiert, wie ist das gewesen? Und dann gibt es verschiedene Versuche und auch in der Literatur Versuche, einfach das zu erklären, was war da und dieses Wunder, was da geschehen ist, irgendwie vielleicht auch mit natürlichen, nachvollziehbaren, wissenschaftlichen Argumenten zu untermauern. Und so gab es immer wieder Versuche, da Parallelen zu finden, Begebenheiten dort in der Wüste zu finden, mit denen man das erklären kann, dass dieses Manna gekommen ist, dass das Wasser aus dem Felsen sich da unter Kalkstein gesammelt hat und wenn man dann draufschlägt, dass der Stein vielleicht absplittert und da Wasser hervorkommt. Alles Erklärungsversuche, was da jetzt im Endeffekt dran sein mag oder auch nicht dran sein mag. Ich will das gar nicht beurteilen und bewerten. Ich habe für mich eigentlich nur die Frage, ob wir mit solchen Erklärungsversuchen den Texten, dem, was so ein Text uns sagen möchte, überhaupt gerecht werden. Ob wir damit das Wunderbare, was da drin steckt, diese wunderbare große Aussage, die in so einem Text steckt, ob wir die da nicht auf eine ganz einfache Ebene zurückholen und ja die Größe Gottes, die eigentlich dadurch deutlich werden soll, reduzieren, weil plötzlich alles irgendwo auf einer wissenschaftlichen, auf einer natürlichen Ebene ist. Wenn es diese Erklärungen gibt und wenn sie vielleicht sogar stimmen, ist es dann nicht so, dass dann ganz automatisch das, was in dieser Geschichte passiert, plötzlich nur noch dort in der Wüste passiert ist und passieren kann. Aber ich habe die Bibel eigentlich immer so verstanden, dass Gott zu uns reden möchte und dass er auch in unseren Alltag, in unser Leben hineinreden möchte und dass auch solche Texte für uns heute, für mich heute wirklich Bedeutung haben und wichtig sind und dass sie, obwohl sie sehr konkret an dieser einen Stelle passiert sind, doch Bedeutung haben. Dietrich Bonhoeffer, der hat unter anderem so diesen Ausdruck geprägt, er hat das seinen Studenten auch gesagt, man muss die Bibel lesen wie einen Liebesbrief. Ist vielleicht ein bisschen romantisch formuliert, das mag dem einen mehr liegen als dem anderen, solche Formulierungen. Aber ich glaube, es ist irgendwie doch auch ein guter Schlüssel, die Bibel eben so zu sehen und so zu verstehen. Auch nachdem man sich um historische Dinge gekümmert hat und da geguckt hat, was war denn da? Aber einfach zu sehen, dass hinter all dem Gott eine Botschaft der Liebe an jeden von uns hat und dass er durch diese alttestamentlichen Geschichten uns etwas weitergeben möchte, was für uns wichtig ist. Und ich glaube gerade, wenn man einen Liebesbrief liest oder bekommt, das ist schon etwas Besonderes. Und vielleicht schwingt dann in so einem Liebesbrief im Endeffekt viel, viel mehr mit, als das Gegenüber zunächst einfach mal geschrieben und gedacht hat. Auch ein Liebesbrief, den man vielleicht nach Jahren wieder mal in die Finger bekommt und liest, ist es nicht so, dass einen das ganz neu erfreut, dass einen das ganz neu mit Liebe füllt und vielleicht auch antreibt und ganz neu Freude schenkt? glaube, das Wort Gottes ist zeitlos und es möchte uns auch mit diesen ganz uralten Geschichten auch heute motivieren, Gott zu sehen, wie er ist. Das, was gestern und noch früher geschehen ist, das soll uns heute Ermutigung sein, Ermahnung sein. Und ich glaube, wenn man diese Geschichten so liest und vielleicht versucht, auf einen Punkt zu bringen, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, das ist zunächst einfach mal das, dass da Glaubenshoffnung ist, dass da Menschen sind, die wunderbare Erfahrungen mit Gott gemacht haben und dass diese Hoffnung für uns gilt. Menschen, die an ihrem Gott verzweifelt sind, die plötzlich gesehen haben, Gott ist doch da und Gott hilft weiter. So haben sicherlich die Juden diesen Text verstanden. Und ihr wisst ja, dass wir bald eine Ausstellung mit Bildern von Marc Chagall haben, der ja auch Jude ist und der unheimlich viele biblische Bilder gemalt hat, also alttestamentliche Bilder so aus seinem kulturellen, religiösen Umfeld heraus, einfach diese alttestamentlichen Geschichten in Bilder umgesetzt hat und auf seine ganz spezielle Art und Weise da sicher auch gepredigt hat. Können wir das eine Bild jetzt vielleicht mal sehen? In dieser Exodus-Ausstellung, die wir im April hier bei uns haben werden, da ist so ein Bild, wo das Wasser aus dem Felsen hervorkommt. So hat Chagall das umgesetzt. So hat er diese biblische Geschichte auf seine ganz spezielle Art und Weise mit Leben gefüllt. Mose schlägt Wasser aus dem Felsen. Gott versorgt sein Volk. Ich glaube, das ist im Endeffekt das, was uns diese Geschichte und was sicher auch der Maler, der Künstler mit diesem Bild uns sagen möchte. Er hat das nicht realistisch dargestellt, wie wir das vielleicht erwarten oder gerne hätten. Farben und Größenverhältnisse und viele Dinge, das stimmt einfach nicht mit der Realität überein. Und es ist in seinen Bildern oft so, dass er oft sehr symbolisch malt und Dinge da hineinbringt, wo man dann auch einfach mal gucken muss und auch mal interpretieren muss, das einfach mal als Eindruck von seiner Art, Geschehnisse darzustellen. Menschen, groß und klein, in unterschiedlichsten Haltungen, sie kommen zu dem Wasser, liegend, kniend, stehend. Man hat auch so von der Mimik, sofern man das da überhaupt vielleicht sehen kann, auch einen unterschiedlichen Eindruck. Also irgendwie scheint es doch so zu sein, dass die Menschen so, wie sie sind und auch die Notsituation vielleicht unterschiedlich stark auch empfunden haben, kommen und an diesem Wasser ihren Durst stillen konnten. Auch an das Vieh, was im Text genannt ist, hat Chagall hier gedacht. Das Volk im Hintergrund, es wartet, es diskutiert. Farben spielen bei ihm oft eine große Rolle und so finde ich es eigentlich relativ interessant, dass er viele der Menschen dort so in Grün gemalt hat, vielleicht um ein wenig die Hoffnung auszudrücken, die Menschen mit diesem neuen Ereignis verbunden haben. Die Hoffnung auf das Überleben, die Hoffnung auf das Wasser, vielleicht weitergedacht die Hoffnung auf das verheißene Land, auf das sie sich ja zubewegt haben. Mose in dieser Szenerie ganz oben links sieht man ihn. Wenn man das kleineren Kindern zeigt, diese Bilder von Chagall, die sagen bei Mose immer, was ist denn das für ein Teufelchen? Der hat nämlich immer so zwei Hörner da oben drauf, aber das sind keine Hörner, sondern die Lichtstrahlen, die Chagall eigentlich immer auf ihn setzt. Mose, das ist der aus der Gegenwart Gottes kommt. Das ist der mit Gott redet und von dieser Nähe Gottes her auch in Vollmacht handelt. So stellt er ihn dar. Und dann eben dieses Wasser, das aus dem Felsen kommt, was uns im Text auch nicht gesagt wird, wie viel man sich da im Endeffekt vorstellen muss, tröpfchenweise ein riesiger Strom. Es ist im Endeffekt offen. Und dann, was man bei ihm auch oft sieht, oben in diesem Sonnenkreis und in der Sonne ganz dezent angedeutet, noch einmal Mose und daneben die Gesetzestafeln, vielleicht einfach als Zeichen, dass Gott über dieser ganzen Szenerie, über all dem, was da geschieht in dieser Geschichte, dass Gott dabei ist, dass Yahweh seinem Volk treu zur Seite steht und nahe ist. Hoffnung, die zum Ausdruck kommt in so einer Geschichte, dass Gott da ist und dass er helfen will. Und was ich eigentlich auch bei beiden Geschichten, ob es um das Manna geht, ob es um das Wasser aus dem Felsen geht, interessant und nachdenkenswert finde. Sicher für die Menschen damals war das so und ich glaube, für uns und unsere Erwartungen ist das im Endeffekt auch so. Wir haben oft so festgelegte Vorstellungen, wie Gott zu sein hat, was Gott zu tun hat und wie er es zu tun hat. Und ich habe so den Eindruck, in diesen Geschichten, da hilft Gott einfach ganz anders, als es unseren Vorstellungen entspricht. Das Wasser regnet vielleicht normalerweise vom Himmel oder es sprudelt aus einer Quelle, hier aus einem Fels. Das Brot, das regnet normalerweise nicht vom Himmel, sondern das Getreide wächst im Boden und dann wird daraus Brot gebacken und gemacht. Also die Wege, die Gott hier geht, beschreitet, um seine Kinder zu segnen, sind offensichtlich ganz entgegen ihrer Erwartung. Und ich habe mir so bei der Vorbereitung dieses Bild vorgestellt, wenn das Volk da jetzt stehen würde, in der Erwartung, dass Gott hilft, aber sie würden nicht da hinschauen, wo die Hilfe Gottes herkommt, sondern sie würden ja nach rechts rüberschauen, in eine ganz andere Richtung. Und ich habe mich dabei erwischt, dass mir das manchmal so geht, dass ich so festgelegt bin, was hat Gott jetzt zu tun und wie hat das zu tun und was wäre jetzt gut für mich. Und vielleicht sieht Gott das im Endeffekt ganz, ganz anders. Offen sein für die Wege Gottes. Ich glaube, das können wir aus den Geschichten lernen, dass Gott da ist, dass Gott seinen Kindern helfen will, dass er sie segnen will. Aber dass Gottes Wege oftmals ganz, ganz andere Wege sind als unsere und die nicht unseren Erwartungen entsprechen. Und das macht es dann im Endeffekt schwer, darüber nachzudenken oder darüber zu reden. Was soll man denn sagen über einen Weg, den man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann? Vielleicht müssen wir beten um offene Augen und um offene Herzen, damit wir sehen, wo Gott am Wirken ist, wo Gott Dinge tut. Vielleicht erstaunlicher, als wir uns das vorstellen. Und vielleicht manchmal so, dass wir von uns aus den Blick oft verstellt haben dafür. Dafür beten, dass Gott uns die Augen öffnet für seine Wege. Und etwas anderes wird mir in diesen Geschichten deutlich. Trotz aller Bereitschaft zu Hilfe und Bereitschaft, uns zu segnen und für uns da zu sein, macht Gott in so einer Begegnung doch auch deutlich, dass er einfach der, ja, sich selbst irgendwie treu bleibt, der Souveräne ist, der nicht darauf angewiesen ist, was wir denken oder wollen. Er macht es einfach so, wie er es für richtig hält. Er ist nicht an uns gebunden, an irgendwelche Maßstäbe, an irgendwelche Vorgaben von unserer Seite. Gott handelt so, wie er das für richtig hält. Das möchte ich aus diesen Geschichten lernen. Geschichten, die von dem, was da geschehen ist, vielleicht sehr fremd sind, vielleicht sogar manchmal schwer anzunehmen und zu glauben. Aber ich sehe in diesen Geschichten einen Gott, der helfen kann, der helfen will und der es souverän auf seine Art tut. Und dafür möchte ich lernen, offen zu sein. Und ein letzter Gedanke vielleicht noch, ich glaube auch das müssen wir, weil wir ja in der neutestamentlichen Gemeinde heutzutage leben, auch sagen, denn auch Jesus und Paulus später haben diese Geschichten oder diese Bilder aus diesen Geschichten aufgegriffen. Und ich möchte einfach aus dem Johannesevangelium und aus dem ersten Korintherbrief noch ein paar wenige Verse lesen, wo es um dieses Brot vom Himmel und um dieses Wasser, um diesen Felsen auch nochmal geht und diese Gedanken hier auch nochmal einbringen. Johannes 6, da sprach Jesus zu ihnen, also zu dem Volk, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt, und er gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. So greift Jesus diese alttestamentliche Geschichte auf und bringt sie von der Aussage ja unendlich mal weiter als das, was letztlich damals dem Volk Israel widerfahren ist. Und auch Paulus nimmt diese alttestamentlichen Geschichten und führt sie gedanklich weiter. Ich will, dass ihr euch klar macht, Brüder und Schwestern, wie es unseren Vorfahren nach dem Auszug aus Ägypten ergangen ist. Sie waren alle unter der Wolke und gingen alle durch das Meer. Sie alle wurden durch die Wolke und das Wasser des Meeres auf Mose getauft. Alle aßen auch dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Und dieser Felsen war Christus. Auch Paulus führt diese alttestamentlichen Geschichten, diese Erlebnisse Israels in der Wüste weiter und versucht sie anzuwenden auf Christus und macht uns deutlich, dass wir in unserem Leben mit Christus genauso auf dem Weg sind wie das Volk Israel damals und dass wir genauso gefordert sind, in Treue einfach unseren Weg mit ihm, mit Gott zu gehen. Ich glaube, das war ein Gedankengut, was die Christen allzeit begleitet hat, in diesen alttestamentlichen Geschichten einfach die Vorbilder zu sehen für das, was Christus für uns darstellt und was er für uns getan hat. Und wir dürfen das sehen. Dieser geschlagene Fels, der geschlagene Christus und dann das Wasser des Lebens, was er uns spendet. Ist vielleicht gedanklich viel, was da drin steckt, aber ich glaube, dass wir diese alttestamentlichen Geschichten durchaus so lesen dürfen und dass wir Gottes Hinwendung und seine Liebe zu uns auch darin schon erkennen dürfen und andeutungsweise sehen dürfen. Gott liebt uns und er will uns versorgen. Er tut das ganz souverän, so wie er das für richtig hält, nach seinen Vorstellungen. Und wir wollen lernen, die Augen offen zu halten, dass wir das, was Gott tut und dort, wo er es tut, dass wir das sehen. Amen.